Liebe Gemeinde, ich freue mich, nach einem Jahr wieder hier predigen zu dürfen. Wir können so leben. Unser Leben nimmt seinen Lauf mit seinen Höhen, immer wieder mit seinen Tiefen, manchmal auch mit sehr großen Tiefen, vielleicht auch mit Tiefen, aus denen wir uns kaum mehr heraus wieder erholen. Aber dann haben wir ja zum Glück den Glauben. Der hilft, unsere Befindlichkeit zu verbessern. Manche, vielleicht viele Christen, pflegen ihr Christsein so. Es hält noch so im Hintergrund. Ja, für Sie nicht. Also, dann nehme ich das gerne an. Viele Christen leben ihren Glauben so. Zum Glück haben sie noch ihren Glauben, den sie wie ein Aspirin einwerfen können, dass das Leben erträglicher ist. Doch wenn wir das Evangelium lesen, dann sehen wir dort etwas ganz anderes. Jesus Christus ruft uns heraus aus unserem alten Leben. Jesus Christus ruft uns zu einem neuen Leben. Zur Nachfolge, sagt er. Paulus redet davon, Christus ähnlich, Christus gleich zu werden. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung, also mit seinem ganzen Weg. Und dann wird unser Leben zu einem Abenteuer. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es mir wohler. Dann wird unser Weg zu einem Abenteuer. Nicht in, weiß nicht was für spektakulären Dingen drin. Nicht so, dass wir nachher eine Diashow davon machen könnten. Aber so, dass wir vieles davon zu erzählen haben. Wir hören heute einen Text aus dem Evangelium von Lukas, aus Lukas 6. Und dieser Text ist einer von vielen, aber ein wichtiger Text, der uns weisen will auf einen neuen Weg. Und ich weiß, hier sind sicher viele versammelt, die einen neuen Weg mit Christus eingeschlagen haben. Aber auch wenn wir mit ihm auf dem Weg sind, kann unser Lebensweg wieder zu einem alten Lebensweg gehen. An Universitäten heißt es manchmal, bei den Wirtschaftsstudenten wird besonders viel geklaut und bei den Theologen wird besonders hart und lieblos miteinander umgegangen. Vielleicht ist der Großteil davon nicht wahr, vor allem bei den Wirtschaftsstudenten. Aber aus irgendetwas nährt sich das. Vielleicht beginnen wir mit Christus ein neues Leben und dann fallen wir zurück in aller Frömmigkeit in das, was wir vorher gelebt haben, in das, was die Menschen gerade so gut leben ohne Glauben. Gott will uns auf einen neuen Weg führen. Jesus spricht zu seinen Jüngern und zu dem Volk, das sich um ihn versammelt, aber euch, die ihr hört, die ihr bereit sind, jetzt weiterzuhören, sage ich, liebt eure Feinde. Ich denke hier an eine Frau, sehr esoterisch, suchend, aber nicht nur suchend, sondern auch findend, praktizierend. Ich habe mit ihr gesprochen und sie ist ganz eingebettet, zufrieden auf ihrem neuen Weg. Und dann erzähle ich von dieser Bibelstelle. Und da öffnet sich ihr Herz und sie sagt, Feindesliebe. das ist wirklich schwierig. Das schaffe ich noch nicht, denen Menschen zu vergeben, die mich verletzt haben. Und es klang eine Sehnsucht aus diesem Herzen. Ich würde es eigentlich gerne, aber wo ist die Kraft dafür? Jesus wird ganz praktisch. Liebt eure Feinde, ja, aber wie? Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. So kann man anfangen, seine Feinde zu lieben. Wer aber übt, seine Feinde zu lieben, der übt, alle Menschen zu lieben. Auch diejenigen, die ihm ganz nahe sind, die nicht seine Feinde sind. Doch noch etwas anderes steckt in diesem Text. Wenn wir nämlich dieses Wort nur so nehmen und es versuchen und es mit aller Kraft versuchen, kann es leicht geschehen, dass wir bald ausgeblutet leer sind, dass wir in das verfallen, was wir Christen Gesetzlichkeit nennen. Ich muss meine Feinde lieben, sonst bin ich kein guter Christ. Ich kann gar nicht meine Feinde lieben, wenn der, der predigt, wüsste, was mir angetan worden ist. Natürlich weiß ich das nicht, aber ich weiß, was Menschen einander antun können. Und dann sagt dieser Text uns noch etwas anderes. Er sagt nämlich, wir sollen ähnlich werden wie Gott. Nicht in allem, aber in der Liebe sollen wir ähnlich werden wie Gott. Das kommt dann gleich noch viel konkreter. Und deshalb brauchen wir stille Zeit. Wirklich stille Zeit. Also das heißt Zeit, wo wir uns vor Gott hinstellen, setzen, knien und die Klappe halten. Wo wir nicht zu Gott sagen, Herr, schweige, denn dein Knecht oder deine Magd spricht, sondern wo wir sagen, Gott, sprich, denn dein Knecht, deine Magd schweigt. Und dann können wir über diesen Text nachsinnen. Gott verlangt von uns nichts, was er nicht schon längstens getan hat und weiterhin tut, nicht nur gegenüber den Menschen, sondern auch gegenüber uns. Schließlich sind wir auch immer nur Menschen. Also darüber nachsinnen, dass ich einen Gott habe. Ich habe einen Gott, der seine Feinde liebt. Sonst würde er das nicht von mir verlangen. Sonst würde er mich nicht auf diesen Weg schicken. Gott liebt mich sogar, wenn ich sein Feind wäre. Gott liebt mich. Manche Menschen, ich zähle mich dazu, finden dann schnell gute Gründe, weshalb das heute oder diese Woche nicht so der Fall sein kann. Aber Gott liebt mich sogar, wenn ich ein Feind von ihm wäre. Es reicht nicht, auch für mich nicht, diesen Satz mir ab und zu wieder mal zu sagen, sondern ich muss ihn in die Stille nehmen und bedenken, so dass er in mein Herz hineinfällt und dann Frucht bringen kann. Liebt eure Feinde, liebt die Menschen. Wagt es, den Weg der Liebe zu gehen. Wie ist es, wenn man einen neuen Weg gehen will? Dann gibt es ganz viele Gründe. Ich denke, das nicht zu tun. Ich denke an meine älteste Tochter, die sehr reiselustig ist und die Welt kennenlernen wollte, schon als sie 16 war. Jetzt ist sie 21. Und dann hat sie es gewagt, Bekannte in Amerika zu besuchen oder einen Freund auf Sansibar. Und dann kam der Reisetermin immer näher und sie hätte fast alles abgesagt, weil es so viel Mut braucht, etwas Neues zu wagen. Und so ist es auch mit der Liebe. Aber wenn wir uns immer wieder entscheiden, auf diesen Weg zu gehen, dann erleben wir Abenteuer mit Mitmenschen, aber vor allem Abenteuer mit Gott. Es ist wie ein Kreis. Ich kann nicht sagen, wer wo in diesem Kreis steht. Lieb deinen Feind und damit alle anderen. Für manche Menschen ist das die totale Überforderung. Also, stille Zeit. Gott liebt mich sogar, wenn ich ein Feind von ihm wäre. Andere Menschen setzen sich hin und Gott liebt mich, bleibt so abstrakt. Es will wie keine Wurzeln fassen im eigenen Herzen. Dann dreht sich der Kreis weiter, dann kann ich etwas wagen und einem Mitmenschen Liebe schenken, am besten in einer Situation oder einem Menschen, der es gar nicht verdient hat. Und dann wieder darüber nachdenken, Gott liebt mich noch viel mehr, wie ich jetzt versucht habe, meinen Mitmenschen zu lieben. Es ist ein Kreis. Gott ist unser Vorbild in der Liebe. Aber wenn wir lieben, dann ist auch das ein Bild dafür, dass Gott uns so und noch viel mehr und noch viel vollkommener liebt. Im ersten Johannesbrief heißt es, wir können nur lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und weiter lese ich dort aus dem 4. Kapitel, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Und dann dreht dieser Text seine Kreise weiter von der Gottesliebe zur Menschenliebe und von der Menschenliebe wieder zur Gottesliebe. Liebe ist nicht ein Konzept, das wir als gute Christen auch erfüllen sollten, sondern Liebe ist ein Weg. Liebe ist der neue Weg, auf den Jesus Christus uns stellt. Eigentlich feiern wir in der Passionszeit nicht, dass Jesus gelitten hat, Passion, Leiden, sondern dass Jesus Christus in Liebe für uns sich hingegeben hat, dass Gott, der uns alles geschenkt hat, das Leben, die Schöpfung, den Kosmos, dass Gott zuletzt etwas aus sich selber herausgenommen hat und das uns geschenkt hat. Auf das bedenken wir in der Passionszeit und auf das gehen wir zu und wir erinnern uns daran, dass das Jesus Christus alles gekostet hat, viel Leiden. Ja, Liebe ist ein Risiko. Unser Text geht weiter. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Dieser Text will nicht, dass wir darüber nachdenken, ist das jetzt wörtlich gemeint oder nicht wörtlich gemeint. Dieser Text sagt uns, Liebe wagt ganz verrückte Dinge. Liebe wagt Dinge, die ohne Liebe überhaupt gar nicht vorstellbar wären, ja unvernünftig wären, etwas wären, was Menschen nicht tun würden. Was ist das Verrückte in Ihrem Leben, das Sie wagen könnten? Auf einen Menschen zuzugehen, der es wirklich definitiv nicht mehr verdient hat. Jemandem die Hand zu reichen, der schon lange nicht mehr mit ihrer Hand rechnet. Oder irgendjemand etwas Kleines zu tun, obwohl der schon längstens in meiner Schuld steht und jetzt selber mal etwas tun müsste. Und das sind oft nicht die Fernen, über die wir so denken, sondern die Nahen, vielleicht unsere Ehepartner. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Bezieh deine Liebe auf Mitmenschen und vor allem auf Mitmenschen, die es brauchen und nicht an die es verdienen. Oh. Ich habe nur einmal gedrückt. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Vor ganz, ganz vielen Jahren, wir waren in einer sehr großen, sehr jugendlichen Gemeinde, ein paar hundert Leute, die ganz intensiv Beziehung miteinander gepflegt haben, hatte ich die Gelegenheit, ein Wort zu sagen. Und ich habe gleich mit der ganzen Gemeinde einen Test gemacht. Ich habe gefragt, wer hier drin hat das Gefühl, dass er viel öfters jemand anderem anrufen muss, um Beziehung zu pflegen, als ihm selbst angerufen wird. Können Sie sich vorstellen, wie viele aufgestreckt haben? Ungefähr 70%. Und rechnerisch geht das nicht. Wenn Menschen versammelt sind, die miteinander intensiv Beziehung pflegen und 70% davon haben das Gefühl, sie rufen öfters an, dann geht irgendetwas nicht auf. In der Realität, in der eigenen Erfahrung schon. Liebe heißt, diese Erfahrung, auch wenn Sie diese Erfahrung gut begründen können, auch wenn diese Erfahrung stimmt, diese Erfahrung wie einen Schatten zu überspringen und doch immer wieder Liebe zu verschenken. Der Text wird noch radikaler. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Das Erkennungsmal von uns Christen ist die Liebe. Und wenn es nicht die Liebe ist, dann bleiben ein paar richtige Sätze übrig, die immer weniger Menschen interessieren. Unser Zeichen ist die Liebe. Aber jetzt geht man in die Welt hinaus und hört einmal den anderen zu, diesen vielen neureligiösen Bewegungen zu. Was ist in vielen der oberste Wert? Haben Sie es erraten? Die Liebe. Ich denke an eine Physiotherapeutin, die Esoterik Healing praktiziert. an einem Geburtstagsfest habe ich eine Karte von ihr bekommen, handgemalt. Be love, sei Liebe. Als etwas vom Wichtigsten, was sie weiter verschenken kann. Im Urlaub habe ich eine ehemalige Vermieterin besucht, wo wir mal als Familie gemietet haben. Und sie hatte einen neuen Freund, einen Schweizer. Und sein Beruf war schon ganz vieles, aber jetzt Schamane. Und dann hat er mir sehr viel erklärt und hat mir auch erklärt, dass für ihn die Kirche einfach irgendeine Institution wie jede andere sei. Selbstverständlich unterscheidet er die Kirche von ihrem Gründer. Denn das, was Jesus gemeint habe, das sei richtig. Das, was Jesus gemeint habe, das haben wir Schamanen schon immer gesagt. Dann habe ich gefragt, ja, was er jetzt damit meint, obwohl ich natürlich eine Ahnung hatte. Und da hat er gesagt, ja, so, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und solche Dinge. Was will ich damit sagen? Wenn wir einfach sagen, für uns Christen ist die Liebe ganz wichtig, unterscheiden wir uns noch in gar nichts von ganz vielen anderen Bewegungen. Da müssen wir ein bisschen radikaler werden. Ich glaube, es ist gut, wenn wir Christen in nichts radikal sind, außer in der Nächstenliebe, außer in dem, Liebe zu verschenken. Also, diejenigen zu lieben, die mich auch lieben, das ist zu wenig, sagt Jesus hier. Und doch liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das ist die Zusammenfassung, aber noch etwas mehr. Denn weshalb fällt uns Lieben immer wieder so schwer? Weil mit Liebe verschenken wir etwas. Ja, wir können auch etwas verschenken, was uns nachher fehlt. Liebe kann uns auch leer machen. Im Philipperbrief spricht Paulus von Christus, der sich selber entleert hat. Christus hat uns so geliebt, dass ihm zuletzt sogar sein Leben und seinen guten Ruf mit dem Tod am Kreuz, dem Schandpfahl, gefehlt hat. Aber Gott übernimmt die Defizitgarantie. Das macht Liebe zu einem Abenteuer. Das macht diesen Weg so spannend. Gott fordert von uns etwas, wo wir manchmal überzeugt sind, dass wir es gar nicht können. Und wenn wir es dann trotzdem wagen und es auch nur ein klein bisschen funktioniert, dann müssen wir eigentlich zugeben, dass wir uns entweder geirrt haben und wir es trotzdem können, oder dass wir Gott selber erlebt haben, weil wir es offensichtlich konnten, weil Gott uns die Kraft dafür gegeben hat. Liebe kann uns auch leer machen. Gott übernimmt die Defizitgarantie. Gott gibt uns einen Lohn dafür. Der Text geht weiter. Ich kann heute nicht über alles predigen. Und da heißt es, ein gerütteltes, gedrücktes und überfließendes Maß wird uns gegeben, wenn wir wagen, auf diesen Weg der Liebe zu gehen und uns immer wieder daran zu erinnern zu lassen, auf diesem Weg weiterzugehen, auch wenn wir schon viele Schritte darauf gemacht haben. Es geht nicht darum, in der Liebe perfekt zu werden, sondern es geht darum, in der Liebe vorwärts zu gehen. Wer im Kleinen liebt und damit vorwärts geht, der ist schon perfekt in der Liebe. Und dann kommt wieder der andere Punkt mit den Texten, die wir gelesen haben. Die stille Zeit. Wir haben einen Gott, der mich sogar lieben würde, wenn ich seinen Feind wäre. Der mir gibt, auch wenn ich ihm nichts gegeben habe. Ja, der mir dann noch mehr gibt als das. Der mir auch den Mantel nicht verweigert, wenn ich schon das Untergewand bekommen habe. Voller Dinge steckt dieser Text, die uns herausfordern, die uns aber auch zusprechen. So ist Gott. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ihn sollen wir nachahmen. Ihn sollen wir nachahmen, gerade auch in seinem Verhalten uns gegenüber. Und dieses Verhalten sollen wir annehmen. Wenn wir vorwärts gehen in der Liebe, dann kommen ganz viele Fragen. Soll man das jetzt so machen oder soll man das so machen? Verliert man sich nicht selber ganz, wenn man jetzt hier liebt? Ich liebe hier und stoße dabei so auf Widerstand. Ich liebe meine erwachsenen Kinder, die wehren sich aber dagegen und weisen das zurück. Paulus spricht davon im Philipperbrief, dass Liebe auch Kompetenz braucht. Kompetenz, in der man lernt zu unterscheiden, welche Liebe wann wie dran ist. Nicht alles, was gut gemeint ist, ist schon Liebe oder kommt als Liebe an. Auf diesem Weg zu gehen, heißt auch zu üben. Ich habe seit 2 Monaten das Privileg, mir einen alten Wunsch zu erfüllen, und zwar dank Ihrer Gemeinde. Ich habe mir nämlich seit Jahren gewünscht, Trompete zu spielen. Und da darf ich jetzt an einem Kurs mitmachen. Das Reinblasen fand ich schon ganz toll. Aber es war gut, dass Sie das nicht gehört haben und es auch jetzt noch nicht hören. Das braucht ganz viel Üben. Mit der Liebe ist es genauso. Liebe verlangt nach Liebeskompetenz. Aber ich hätte einen ganzen Vortrag darüber hören können, wie man bläst und die Lippen stellt und Luft holt und so weiter. Ich verschone Sie jetzt. Es hätte überhaupt nichts genützt, sondern ich musste vorwärts gehen mit meinen schrägen Tönen. Und dass es dann klappte und plötzlich waren die Töne nicht mehr da und das ist weiterhin so. Vorwärts gehen und dann kamen die Erklärungen und so ganz langsam kann meine Kompetenz wachsen. Bei der Liebe darf es nicht zum Alles-oder-Nichts-Spiel werden. Ich liebe, ich scheitere damit, also weiß ich, es geht nicht und versuche, das Ganze wieder zurückzudrängen. Nein, Liebe ist viel schwieriger als Trompeten spielen. Lernen können wir es nur, indem wir sie üben. Und dann wächst auch eine Kompetenz. Dann müssen wir zur Bibel greifen und fragen, was ist dann wirklich mit Liebe gemeint? Dann müssen wir andere Christinnen und Christen um Rat fragen und sagen, du, könnte es sein, dass ich hier liebe, aber irgendetwas falsch mache, weil so kommt sie offensichtlich nicht an. Jesus schickt uns auf einen neuen Weg, aber zugleich ist er der Weg. der uns hält und trägt, auch wenn wir noch so oft versagen in der Liebe. Ja, sogar unser Versagen darf zum Bild werden für die vollkommene Liebe, mit der Jesus Christus uns liebt. Ganz gleich, ob wir Erfolgserlebnisse haben mit unserer Liebe oder ob wir wieder mal es so richtig nicht schaffen. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und ich füge hinzu, wie auch euer Vater zu euch und zu uns allen barmherzig ist. Amen.